Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio und ich freue mich ganz besonders, er feiert nicht sein Debüt. Ich glaube, du warst schon mal hier. Auf jeden Fall Matthias vom Moviepilot. Hallo Matthias.
Hallo Sebastian, ich war tatsächlich schon mal hier, das war eine Star-Wars-Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir, glaube ich, über alle Filme so hinweg geredet haben.
Ah, okay.
Eine tolle Folge, die, ich glaube, wahrscheinlich die längste mittlerweile oder immer noch die längste von Leinwandliebe. Auf jeden Fall war die echt super.
Ich glaube, wir haben ja echt über alle neuen Filme gesprochen oder so, daher glaube ich schon, dass es irgendwie mit die längste. Und ihr habt sein zartes Stimmchen schon verloren. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden, ja, ich schön mal wieder hier zu sein und vor allem habe ich echt richtig Lust, heute über diesen Film zu sprechen, über den wir heute sprechen.
Ja, und zwar reden wir heute über West Side Story von Steven Spielberg und es ist ein bisschen lustig, weil ich heute früh schon, während ich ins Büro gefahren bin, hatte ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie so die Musik im Kopf. So. Und komischerweise, und ihr könnt jetzt lachen oder auch nicht, ich hatte die ganze Zeit diesen
I feel pretty. Ja, ich auch.
Ich hatte genau diesen Song irgendwie die ganze Zeit im Kopf und dachte so, oh ja, okay, gut.
Also seit zwei Tagen, wir haben ja vor zwei Tagen den Film gesehen, also zwei Tage, bevor wir den jetzt hier diesen Podcast aufnehmen und ich habe wirklich auch seitdem die ganze Zeit Ohrwürmer. Zeigt wieder, wie gut die Musik einfach ist.
Mhm. Bevor wir aber über Spielberg sprechen, müssen wir natürlich mal so ein bisschen einordnen. Ich hab mir was aufgeschrieben.
Das hält sehr gut.
Das Musical stammt ja von 1957 und ist ja mehr oder weniger eigentlich William Shakespeares Romeo und Julia, nur versetzt ins Ende der 50er Jahre nach New York. Wir haben, ich sag mal vorsichtig, so einen Problembezirk, der jetzt nicht näher definiert wird, in dem Amerikaner und Puerto Ricaner leben. Und wir haben halt die zwei unterschiedliche Gruppen, die sich hier bekriegen. Einmal die Jets, das sind die Amerikaner, und die Sharks, das sind die Puerto Ricaner. Und es kommt dann zur unmöglichen Liebe, nämlich zwischen Tony von den Jets und Maria, deren Bruder ja der Anführer der Sharks ist. Und das ist ja hier quasi so ein bisschen unsere Grundlage, gefeiert am Broadway, Musik von Leonard Bernstein, die Texte von Stephen Sondheim, der ja leider gerade vor kurzem gestorben ist. Und ich fand es so absurd, weil ich habe erst vor kurzem diesen Tick-Tick-Boom mit Andrew Garfield auf Netflix geschaut. Und da spielt ja tatsächlich auch Stephen Sondheim eine wichtige Rolle.
Also nicht der echte, sondern er wird von jemandem gespielt.
Genau, aber weil ich muss auch gestehen, ich kannte diesen Namen schändlicherweise überhaupt nicht. Und so, dann hatte ich halt diesen Tick-Tick-Boom geguckt und so, oh, okay. Ja. Scheint offensichtlich jemand Wichtiges zu sein für alle, die irgendwie im Musical-Bereich tätig sind.
Interessanter Zufall irgendwie, ne? Dass jetzt tatsächlich so um deinen Tod gleich zwei Filme erscheinen, der eine auf Netflix, der andere im Kino, die halt irgendwie, wo er und seine Arbeit so eine wichtige Rolle spielen.
Mm, ja. So, und dann, weil dieses Musical so erfolgreich war, haben wir 1961 die erste Kinoversion davon gehabt, die gleich dann auch sofort erfolgreichste Film des Jahres gewesen ist, mit, glaube ich, 11 Oscar-Nominierungen. 10 davon hat der Film dann auch mit nach Hause genommen. Hier dann haben wir Natalie Wood als Maria, die ja vor allen Dingen durch Rebel Without a Cause zum Star geworden ist, also dieser James-Dean-Film. Und auch da fand ich es wieder faszinierend, weil ich habe den alten Film jetzt am Wochenende nochmal geguckt und auch hier wieder entdeckt, ich wusste gar nicht, dass es um Natalie Wood so ein großes Mysterium gibt, weil sie ist ja auf sehr merkwürdige Art und Weise mit 43 gestorben und man hat irgendwie wohl bis heute nicht so wirklich aufgeklärt, was es ist. Man hat ihren damaligen Lebenspartner dann irgendwie immer wieder so im Visier gehabt, aber es ist wohl bis heute nicht aufgeklärt, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte man dazu nicht jetzt auch schon längst das nächste Biopic machen sollen? So.
Der True Crime Story bei Netflix.
Ja, genau.
Das schreit doch quasi danach.
Wie steht ihr, kennt ihr diesen 1961er Film?
Ja, ich habe ihn vor Jahren gesehen. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht nochmal am letzten Wochenende geschaut und auch nicht nochmal zur Vorbereitung auf diesen Podcast.
Schäm dich.
Sorry, mea culpa. Ich fand ihn gut. Die Musik ist ohne Frage halt einfach fantastisch. Die Geschichte, Shakespeare-Variante, sowieso immer großartig. Er hat allerdings auch so seine Schwächen. Ich fand ihn teilweise unfreiwillig komisch, so in so manchen Momenten, wo halt einfach die vielleicht mit modernen Augen betrachtet einfach ein bisschen merkwürdig scheinen. Es gibt natürlich das Problem, dass wie ein Elefant im Raum steht aus heutiger Sicht, dass halt viele von den angeblichen Puerto Ricanern einfach nur dunkel geschminkte Weiße sind. Ich habe jetzt zur Vorbereitung aber tatsächlich noch mal ein paar von den Schlüsselszenen angeschaut oder von den Musical-Nummern. Und da werden wir sicherlich noch ausführlicher drüber sprechen, aber es ist halt auch eine im Vergleich zu dem neuen West Side Story teilweise sehr statische und sehr biedere Inszenierung, die dagegen halt komplett abfällt.
Wow, statisch und bier. Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben.
Ja, wir können gerne, also ich wollte jetzt nur das aber schon mal so einmal in den Raum gestellt haben. Wir können gerne noch ausführlicher drüber sprechen, auf jeden Fall.
Ja, aber Matthias, wie stehst du zu dem Originalfilm?
Ich liebe das Original, ist ein sehr wichtiger Film für mich. Ich bin damit halb aufgewachsen. Also der begleitet mich wirklich schon sehr lange und habe aber auch verschiedene so Prozesse durchlaufen, wie ich ihn kennengelernt habe als kleines Kind und die Hälfte nicht verstanden habe und einfach nur beeindruckt war, wie am Anfang die Kamera ewig lang über das New York fährt. Gefühlt war das eine halbe Stunde Film und ich habe nie verstanden, warum würde das jemand machen in einem Musical? Das ist doch keine Dokumentation, aber trotzdem sehr gebannt auf die Bilder gestarrt, die ganze Stadt von oben angeschaut und dann wirst du halt ganz tief hinein in die Gassen und Hinterhöfe geschmissen und die Songs sind, ja, glaube ich, in meine DNA übergegangen, wo du vorhin gesagt hast, du hast beim Herkommen I Feel Pretty gesummt. Bei mir war es Somewhere und keine Ahnung, so dieses Maria und keine Ahnung, das ist so tief in mir drin verankert und ich hatte auch sofort wieder Gänsehaut, als ich das jetzt im neuen Spielberg gesehen habe, beziehungsweise ich hatte sogar so ein bisschen die Angst, als mir klar wurde, du hörst jetzt diese Songs, die du dein Leben lang kennst, aber von anderen Leuten gesungen und also ich habe sehr viel Vertrauen in diesen neuen jungen Cast, der uns da vorgestellt wird, aber da war schon eine Grundnervosität da, was das mit einem machen kann, weil, also wir sind halt mittlerweile 60 Jahre später ungefähr. Und da haben sich ja einige Dinge verändert, wie du aufnimmst, was, keine Ahnung, du für Präferenz bei deinem Orchester und so ansetzt, aber ich glaube, Stephen Sondheim war ja auch in die Aufnahmen involviert, hat da sehr viel seinen Segen gegeben, begeistert den jungen Menschen zugeschaut und ja.
Ja, ich muss ja sagen, ich muss ja immer wieder gestehen, ich bin nicht so der krasseste Musical-Fan. So, ne?
Nee,
es gibt ganz wenige Musicals, die ich wirklich gerne gucke. Und der alte West Side Story hat tatsächlich schon immer irgendwo mit dazugehört. Also es ist eine von den wenigen Sachen, wo ich immer noch wieder sage, ja, das ist so für mich auch so irgendwie so, das mag ich so als Musical einfach auch irgendwie so, weil die Story ist natürlich irgendwas, was dich gut abholt und so dieses Feeling von New York und diesen Gangs und sowas alles da, das mochte ich tatsächlich auch. Auf der anderen Seite kann ich Julius auch nachvollziehen. Ich glaube, mit diesem statisch und so ein bisschen bieder, aber ich habe mich jetzt dabei erwischt, dass ich halt mehr durch den neuen Film halt diesen Vergleich so krass aufstelle, weil da reden wir jetzt gleich ganz, ganz ausführlich drüber, weil ein Spielberg natürlich auch ganz andere Möglichkeiten hat. Und der alte Film wirkt manchmal in so gerade so in den Choreografien und in den Sets dann halt auch wirklich so, wo du merkst, so, ja, okay, ist halt schon irgendwo in einem Studio gedreht worden und dann wir gehen halt alle aufs Dach und da tanzen wir dann oder wir sind in irgendeiner Halle und da tanzen wir dann und das ist natürlich was so ein Spielberg da jetzt einfach auch mit seinen Mitteln und Möglichkeiten nochmal irgendwie ganz anders umsetzen kann. Nichtsdestotrotz kann ich die Liebe, die dem alten Film halt irgendwie entgegenkommt, so absolut nachvollziehen, weil die Musik ist halt auch, wir reden da jetzt ausführlich drüber, nämlich in Bezug auf den neuen Spielberg. Allgemein vielleicht erstmal zu Spielberg. Wie steht er denn so zu Spielberg, so zu seinen letzten Filmen? Ich meine, er wird ja auch irgendwie immer, ich weiß nicht, kann man sagen, experimentierfreudiger, so was seine Genreauswahl angeht. So, weil ich meine, so die letzten Filme war hier Big Friendly Giant, Die Verlegerin, Ready Player One und jetzt halt irgendwie Das eine ist halt Kinderbuch, das andere ist hartes Drama, denn Ready Player One, so Science-Fiction, Fantasy, Nerd-Action-Gedöns und jetzt halt wieder so, ja, schon so ein bisschen klassisches Hollywood-Musical. So, wart ihr begeistert, als rauskam, okay, Steven Spielberg macht jetzt West Side Story? Ich will gerade mal Matthias diese Frage stellen, weil er ja so als der große, dadurch, dass du ja mit dem alten Film so aufgewachsen bist.
Ja, ich dachte, Gott, das kann nicht wahr sein. Irgendwie Lieblingsmusical und Lieblingsregisseur treffen aufeinander. Und Spielberg spricht ja wirklich schon lange davon, dass er mal ein Musical umsetzen will. Und wenn man seine Filme anschaut, dann steckt da ja schon immer wahnsinnig viel Dynamik drin, Begeisterung für Bewegung. Und er ist ja auch bekannt für diese Kamerafahrten, die anfangen und du merkst gar nicht richtig, geht das in eine Plansequenz über oder kommt gleich der nächste Schnitt. Also es sind so ganz subtile Szenen, die einfach schwimmend ineinander übergehen. Und also man schaut sein Schaffen an und denkt sich, ey, es ist wirklich bizarr, dass er noch nie ein großes Musical gedreht hat. Und dann kam diese West Side Story-Ankündigung. Und eigentlich in dem Moment war ich schon an Bord, obwohl ich auch wahrgenommen habe, dass sehr viele Leute skeptisch waren mit, warum sollte man das überhaupt auflegen? Klar, man hat dieses Argument, und das macht der neue Film ja auch richtig, dass er jetzt bei dem Casting-Prozess deutlich taktvoller ist als das Original. Also das sind einfach so Dinge, glaube ich, die sind auch selbstverständlich. Wenn du im Jahr 2021 dich dieser Geschichte annäherst, dann sollte das ein Standard sein, der einfach mit in die Produktion einfließt. Absolut. Und dann habe ich halt oft überlegt, woher kommt die Skepsis gegen diesen Remakes? Klar, wir bekommen so viele Neuverfilmungen, viele Menschen sind davon müde und enttäuschend, aber ich habe so viel Vertrauen in Spielberg als Filmemacher, dass ich mir immer gedacht habe, wenn der nach all dem, was er erreicht hat, nach all dem, was er auf die Leinwand gebannt hat, jetzt sagt, er dreht eine West Side Story, dann hat er dafür ja eine Vision. Also da weiß ich gar nicht, was ich dagegen halten soll. Und jetzt auch, nachdem ich den neuen Film gesehen habe, verstehe ich das auch. Also er dreht den, als wäre diese Geschichte noch nie zuvor erzählt worden, ohne so zu tun, als gäbe es die anderen Versionen nicht. Es sind ja ganz viele Momente drin, wo er sich auch vor dem Original verbeugt. Aber also Der Film ist im Kino losgedüst. Ich dachte, was geht denn hier ab? Das ist, als schlummert der seit 40 Jahren in ihm drinne und jetzt bricht er raus. Aber er bricht nicht raus mit jemandem, der einfach nur, sagen wir mal, keine Ahnung, so jetzt geil darauf ist, das endlich selbst zu machen, sondern jemand, der sich das sehr gut überlegt hat und jetzt wirklich mit der Ruhe und der Gelassenheit eines wirklich so eines Großmeisters das jetzt auf die Leinwand band. Also richtig, richtig tolle Kombination, die beiden zusammen zu sehen.
Ja, also ich glaube, für mich war das sowas, wo ich gedacht habe, ja, das ist, da sehe ich Spielberg eher als bei diesen Ready Player Ones und BFGs, die ich tatsächlich nicht so sehr mochte, weil ich auch so ein Stück weit das Gefühl hatte, dass er sich da zu sehr von seinen eigentlichen Stärken entwickelt hat. Also klar, er war auch schon immer irgendwie so ein Blockbuster-Regisseur oder jemand, der mit Effekten und sowas gearbeitet hat. Aber gerade die beiden Filme waren auch so, die sahen mir auch einfach zu künstlich aus. Ich war auch kein Fan von den Pupswitzen bei BFG und sowas. Also das ist irgendwie so, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch wenn er tatsächlich noch nie vorher ein Musical gedreht hat, war das sowas, wo ich dachte, okay, das ist so ein kleiner Back-to-the-Roots-Moment für ihn oder sowas. Weil das halt eher also bizarrerweise oder obwohl das irgendwie sich paradox eigentlich anhört, weil er halt eben noch nie Musik gemacht hat, ist es eher, wo ich das Gefühl habe, ja, das passt, da ist er eher zu Hause.
Ja, ich mochte ja Ready Player One. Ich habe aber auch mittlerweile echt so ein bisschen das Gefühl, ich persönlich, für mich darf nichts Schlechtes bei diesem Film sagen, weil dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich Spielberg tatsächlich mal persönlich kennenlernen durfte. Oh, okay, und das war halt so und ich meine, es war halt nur für so ein Interview-Junket so 5 Minuten, aber allein in diesen 5 Minuten merkst du, was für ein heller Geist noch in diesem Manne steckt, der ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und mit welcher Leidenschaft er einfach auch wirklich für Filme brennt. Und gerade Ready Player One, der ja auch so voll gestopft ist mit so Easter Eggs und sowas alles, da hast du halt gemerkt, so, der hat halt nach wie vor Bock, halt gute Geschichten zu erzählen. Und das war einfach für mich auch so, wo ich mir gedacht habe, ja, klar, so, ne, ich verstehe auch, wenn man sagt, so, wozu brauche ich jetzt ein Remake von West Side Story? So, kein Mensch wird die Story verändern. Du kannst nicht irgendwie kommen, so, ja, wir machen das jetzt aber ganz anders und wir streichen aber noch 2 Songs, weil und irgendwie, also das Einzige, was du ja daraus machen kannst, so als Remake, wenn du es neu machst, kann ja vielleicht das Setting verändern, so, ist jetzt die Jets in Space oder irgendwie naja, sowas.
Ne? Gibt's bestimmt auch schon.
Aber ich war auch, weil ich ganz happy eigentlich, dass so ein Spielberg das macht, weil so ein bisschen finde ich, das hat mir so der Film auch zurück, so ein bisschen so Nostalgie an das gute alte Hollywood, so wirklich so dieses bombastische, große, schöne Bilder und irgendwie, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, ich hätte es ehrlich gesagt auch keinem anderen Regisseur so gut zugetraut, West Side Story jetzt halt nochmal so auf die Leinwand zu bringen, dass man halt auch wirklich noch 2021 sagt, okay, ich gucke mir jetzt nochmal so eine Story an, die irgendwo in den 50er Jahren spielt, über so zwei unterschiedliche Gruppen, die sich hier quasi mit Tanzchoreografien betteln. das weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn das ein anderer gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, noch skeptischer gewesen als jetzt bei Spielberg. Und dann gehen wir doch mal in den Film rein. Wie fandet ihr denn diesen Punkt, dass das Setting ja auch tatsächlich so ein bisschen umgeändert wird? Weil Spielberg schickt uns ja in ein Viertel, das so ein bisschen durch quasi ja Gentrifizierung jetzt erneuert wird, so weil dieser Bezirk soll ja abgerissen werden, da soll ja dann neue Wohnungen entstehen und ich fand schon diese Kamerafahrten toll, so durch diese Ruinen vorbei an irgendwelchen Schaufelbaggern und Abrissbirnen und keine Ahnung was, so dass wir halt hier wirklich einen Bezirk erleben, der von sich aus ja eigentlich schon gefühlt zerfällt.
Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen ein Versuch, die vor allem die Jets, natürlich ein gewisser Teil auch die Sharks, aber auch die Jets vor allem so ein bisschen mehr zu charakterisieren oder psychologisch zu untermauern. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Aspekte, der, finde ich, nicht so gut funktioniert hat in diesem Film. Weil die Versuche zu sagen so, ja, die Jets sind halt alle Rassisten, weil sie ja auch eine schwere Kindheit hatten oder sowas oder weil sie irgendwie es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Das ist ein Erklärungsansatz vielleicht, aber halt eben wirklich auch nicht mehr als ein Ansatz. Und selbst als Erklärungsansatz ist es halt eher so ein bisschen schwach, so nach dem Motto, ja, die können ja eigentlich nichts dafür oder sowas. Oder die sind ja auch, die haben es auch nicht leicht gehabt. Und ich weiß nicht, ob da wirklich, ob man das unbedingt braucht, ob es nicht auch einfach, ob man das dann, entweder hätte man das noch mehr auserzählen müssen vielleicht, sich noch mehr Zeit dafür nehmen müssen, oder man hätte es halt einfach auch ganz rauslassen können, glaube ich. Also für so eine Geschichte, die sowieso jetzt nicht unbedingt wahnsinnig, die ja immer noch auf ein Shakespeare-Stück irgendwie zurückgeht und die ja eigentlich ein Romeo und Julia-Märchen ist, braucht man das vielleicht nicht unbedingt eigentlich. Hm.
Wobei dieser Grundkonflikt, der da etabliert wird, ja schon den ganzen Film antreibt, dieser Hass, der in ihn wächst und immer größer wird und der auch dazu beiträgt, dass die Gewalt immer mehr eskaliert. Ich fand das am Anfang schon stark. Also ich mag beide Eröffnungssequenzen in diesem West Side Story-Film, die wir jetzt haben, weil die einfach sehr viel mit der Bildsprache arbeiten und ohne groß, dass Worte aufgewendet werden, bekommst du ein Gefühl dafür irgendwie bei Robert Wise, also hier der eine Co-Regisseur des Originals und Jerome Robbins, der für die Choreografien verantwortlich war. Die stürzen dich am Anfang in so eine Stadt rein, wo du gleich das Gefühl hast, da ist dieser Gitterzaun außenrum. Also das ist so eins der prägnantesten Bilder, die ich mit West Side Story verbinde. Dieser Gitterzaun, der irgendwie auch, also du kannst durchschauen, er bringt eine gewisse Transparenz mit, aber er ist halt immer da, du musst immer drüber klettern und du siehst super oft in West Side Story Filmen, wie Leute da drüber klettern, versuchen drüber zu kommen und ich denke mir jedes Mal, die reißen sich gleich den ganzen Körper auf oder so und sterben halt bei diesem Vorgang des Grenzenüberwindens, wo es ja auch ganz viel in dem Film drum geht und was ich bei beiden Eröffnungssequenzen dann so stark finde, wie diese Eroberung von Gebiet stattfinden, also dass wir eigentlich hier gerade einen Tanz anschauen, der sehr leichtfüßig vonstatten geht. Also die balancieren da durch die Stadt, als sind sie irgendwie die Könige oder für uns Zuschauer wird aber deutlich, wie sehr sie anderen da durch den Platz wegnehmen, wie sie sich auf den Straßen ausbreiten, wie sie dann hier auch das eine Schild da von dem Laden runterreißen, wo dann auch gleich so irgendwie transportiert wird, okay, davor war es hier, keine Ahnung, Irish Pub und jetzt sind die Puerto Ricaner da und so weiter, also wo der Film einfach schon sehr viele Informationen transportiert, die irgendwie für die Grundlagen der Geschichte einfach wichtig sind. Und deswegen finde ich, die Sequenzen in beiden Filmen eigentlich haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Was jetzt bei Spielberg irgendwie neu für mich waren wirklich diese ausgestellten Ruinen, die man sieht. Und gleich diese erste Mega-Bewegung von eine Luke wird aufgerissen und die Leute kommen fast schon aus dem Untergrund der Stadt, also holen sich das zurück, was ihnen genommen wurde. Und das ist ja auch immer so eine große Frage in dem Film, die ja auch nie endgültig aufgelöst wird. Also der Film, ich glaube, das können wir verraten, endet sehr tragisch.
Ja, gut, ich glaube,
Romeo und Julia.
Ja, also er ändert eigentlich auf der maximal düstersten Note für die zwei zentralen Figuren, um die es geht, aber außenrum die großen Machtansprüche und so, die diskutiert werden, die löst er ja nicht auf, sondern lässt uns ja eigentlich in diesem Schmerz und in der Ungewissheit zurück. Und das ist natürlich stark, dass Spielberg das von Anfang an in so eine Ruinenstadt irgendwie einsetzt, wo man sich auch fragt, sind das Ruinen, die irgendwo wieder den Neuanfang signalisieren? Weil du hast schon gesagt, da kommt ja auch was Neues hin. Also wir schauen ja auch ein Viertel in der Wandlung zu, aber so umfassend ist dann dieses West Side Story Epos, obwohl es eben ein Epos ist, dann doch nicht, dass wir quasi die nächste Generation, das nächste Kapitel erleben, sondern eher dieses Gefangensein in den immer gleichen Konflikten. So einer versucht, eine Grenze zu überwinden, wird zurückgestoßen und dann muss man eben die Kraft finden, neuen Anlauf.
Und das ist die Veränderung tatsächlich für die meisten, vor allem für die Männer. Das ist ja auch noch so eine etwas neue oder noch deutlichere Note in diesem Film. Das hat eben auch nicht nur es geht nicht nur um Hautfarben, sondern es geht halt auch um eine Geschlechtertrennung. Das ist halt eben die Frauen viel positiver, die meisten vor allem viel, viel positiver und viel offener dafür sind und vor allem sich die Männer halt eben von dieser Veränderung bedroht fühlen, vor allem halt die Jugendgangs. Und das ist halt tatsächlich, wird dann eben auch schon sehr früh sehr deutlich dann dadurch gemacht, ja.
Und was ich auch immer schön finde, das kommt in beiden Filmen ja gut drüber, ist so, dass in diesem Konflikt, der ja von beiden Seiten her kommt, dann ja aber auch immer noch mal deutlich wird, so, wenn denn, ich glaube, es ist Bernardo, der dann irgendwann so sagt, ja, wer ist denn dein Toni? Ja, es ist auch nur ein Pole. Hm. So, ne, also, so, dass dieser Begriff des Amerikaners ja dann auch immer wieder so gekonnt hinterfragt wird, weil letztendlich haben wir hier halt so auch hauptsächlich irgendwie Auswanderer aus Europa, die wegen irgendwas da halt hingekommen sind.
Ein paar Generationen früher eingetroffen.
Genau, genau. Ne? Und das dann halt, wie dieser Konflikt dann dadurch trotzdem entsteht und wie das hier auch viel ohne Worte einfach rübergebracht wird. Und ich muss sagen, da liebe ich fast die Eröffnungssequenz von Spielberg tatsächlich so ein bisschen, weil sie natürlich noch ein bisschen rasanter ist, weil er hier einfach auch noch mal viel größere Sets auffahren kann und uns da wirklich mit den Jets und den Sharks so durch die Straßen führt und wir auch so sehen, so vor allem, was auch schön ist, weil du diesen Maschendrahtzaun immer angesprochen hast. Ich finde, in dieser Eröffnungssequenz von Spielberg jetzt merkst du, wir haben jetzt keinen Zaun, aber du merkst du so diesen Augenblick, wenn durch so einen Cut und durch das Überqueren einer Kreuzung wir auf einmal doch so in so einer ganz anderen Welt sind, wo dann halt wirklich so die spanischstämmigen, puerto-ricanischstämmigen Leute da alle irgendwie sind. So, das ist irgendwie auch, ich hatte auch Gefühl, so ein bisschen vom Licht her gleich anders. So die Farben waren irgendwie gleich ein bisschen anders als dieses düstere, grauere, wo die Jets da irgendwie herkommen. Und das finde ich halt wirklich einfach, ich mag Filme, die das halt wirklich einfach durch ihre Bildsprache, durch Kameraführung dir das erzählen können, ohne dass wir jetzt irgendwie, weiß nicht, vorher noch einen Fließtext brauchen oder irgendwie eine Erzählerstimme oder irgendwie sowas. Und weil wir jetzt schon so viel die Schauspieler angesprochen haben, würde ich mal sagen, gehen wir mal so ein bisschen zum Cast über und pflücken die mal so ein bisschen auseinander. Weil ich kann mir vorstellen, da vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Punkt, wo wir irgendwie drüber reden können. Wir haben Ansel Elgort in der Hauptrolle des Tonys. Wir haben die noch relativ unbekannte, jetzt muss ich auf meinen Zettel schauen, Rachel Segler als Maria, die demnächst in Shazam mit dabei sein wird, aber vorher hauptsächlich Sängerin und YouTuberin irgendwie gewesen ist. Und der restliche Cast ist halt auch eigentlich hauptsächlich irgendwie so Musical-Darsteller. Ne? Also Anita wird gespielt von Ariana DeBossi, die in Hamilton mit dabei war. Riff, der neue Anführer, quasi Anführer, Mitbegründer der Jets, wird von Mike Faist gespielt, der in dem Musical Dear Evan Hansen mitgespielt hat, das ja jetzt auch gerade irgendwie eine Filmversion bekommen hat. Dann haben wir als Bernardo David Alvarez, der irgendwie der jüngste Tony-Gewinner für die Broadway-Version von Billy Elliot gewesen ist. Und was ich sehr toll fand, wir haben Rita Moreno wieder in diesem Film. Sie hat ja damals im alten Film Anita gespielt, dafür auch den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen. Hier spielt sie jetzt eine neu dazu gedachte Figur, die ich wahnsinnig cool fand, weil im alten Film haben wir ja die Figur von Doc, dieser kleine Drogerie-Apothekenladen, so, wo sich die Jets eigentlich immer treffen. Und Rita Moreno spielt jetzt Valentina, die Frau von Doc. Und das fand ich irgendwie ziemlich geil, so, weil damit umschifft, finde ich, Spielberg auch clever, so diese, so alle möglichen Nörgler, die daherkommen. Nee, aber Doc war doch im Original ein Mann, warum ist das jetzt eine Frau? So, und jetzt hast du einfach, ja, das ist die Frau von Doc. Und ja. Das fand ich irgendwie wahnsinnig toll.
Und das ist natürlich eine schöne Verneigung vor Rita Moreno, die ja damals eine der wenigen tatsächlich mit lateinamerikanischen Wurzeln im Cast war. Für mich die absolut herausragende Darstellerin war aber Ariana DeBose, glaube ich, die ja hier Anita, die neue Anita spielt. Die fand ich absolut großartig. So eine unglaubliche Präsenz und so eine, also nicht nur in den Tanzszenen oder in den Musikszenen, wo man ja sagen könnte, das ist natürlich keine Überraschung, das kann sie natürlich als Musical-Darstellerin und Tänzerin, aber ich fand sie halt einfach eine wahnsinnige, auch in den Schauspielszenen eine unglaubliche Präsenz und wirklich ganz, ganz toll.
Präsenz hatte sie auch schon in dem Hamilton. Also ich habe das nie auf der Bühne gesehen leider, sondern das erste Mal dann halt so, also klar, das Musical kenne ich schon lange, aber als das letztes Jahr auf Disney Plus kam, das war so ein Moment, wo ich dachte, yes, endlich kommst du in den Genuss davon. Und irgendwie kennst du ja die wichtigsten Gesichter davon. Die haben ja fast alle Karriere gemacht. Und sie ist ja eher so Teil des Ensembles und tritt dann nebenbei auf, aber hat da dann eben diese Präsenz, das wirklich das erste war, was ich gegoogelt habe, Hamilton Originalcast, wer in aller Welt ist das in dem Ensemble, die schafft das so herauszustechen. Also sie hat auch ein bisschen eine gesonderte Rolle in dem Ensemble, aber sie hat eine Ausstrahlungskraft einfach. Ja. Und das bringt sie, glaube ich, in dieser Anita-Rolle auch sehr rein, die ja mit einer der lebendigsten Teile überhaupt in West Side Story ist und dann ja auch das große America-Lied anstimmt, was glaube ich, die mitreißendste Nummer von allen ist. Also sowohl in der alten Version als auch jetzt hier bei Spielberg ist das ja einfach,
boah, ja, ich glaub, das würde ich widersprechen, durch. Aber es ist auf jeden Fall eine super Nummer, ja.
Über die einzelnen Gesangssachen, glaube ich, reden wir noch. Wie standet ihr denn zu Ansel Elgort? Weil ich hatte tatsächlich so ein bisschen irgendwie so ein Problem mit ihm, weil, gut, ich meine, er ist der Einzige, der, glaube ich, in diesem ganzen Cast jetzt keine richtige Musical-Ausbildung hat oder irgendwie sowas, der halt wirklich so ein bisschen Baby Driver kam ja so ein bisschen durch. Ja, okay, der Junge hat Rhythmusgefühl. Er hat ja, glaube ich, auch irgendwie zumindest eine Tanz- oder Ballettausbildung irgendwie gehabt in seiner Ausbildung. Ich fand, er hat zwar, so optisch hat er mir gut gepasst, so stimmlich hat man irgendwie, zumindest war es so mein Gefühl, so habe ich doch gemerkt, ja, okay, er stinkt gegen die anderen doch so ein bisschen ab, obwohl er natürlich gut so sein Mann steht gegenüber diesen ganzen alten Hasen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen.
Nee, das fand ich gar nicht. Ich fand tatsächlich, ich fand ihn fast stimmlich sogar besser. Also ich meine, nicht, dass er jetzt seine Performance oder seinen Tanz oder sein, was auch immer, seine Choreografie schlecht gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber ich fand ihn sogar als Sänger fast noch besser oder noch eindrucksvoller als Schauspieler in diesem Film. Und bei mir ging es tatsächlich so ein bisschen so, dass ich Rachel Zegler, da mochte ich mochte, sie kann ohne Frage toll singen, aber mir war das ihr Sopran fast ein bisschen zu flötig. Sie singt halt wirklich sehr wahnsinnig hoch, wirklich wahnsinnig hoch. Und es hat halt dann einfach wenig Wucht natürlich. Die beiden singen aber wirklich fantastisch zusammen und passen einfach auch unglaublich gut zusammen. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten.
Ich war nervös, was Elgort angeht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum? Aber Baby Driver ist immer ein gutes Argument eigentlich, um zu sagen, er hat sowas Tänzerisches. Also wie er sich durch den Film bewegt. Und er ist ja auch wie ein halbes Musical von Edgar Wright inszeniert, ohne wirklich ein richtiges Musical zu werden. Aber es gibt so Momente, da stolpert er einfach mit seinem Kaffee durch die Straßen. Und du denkst, entweder haut's ihn gleich hin. Nee, den haut's nicht hin. Das ist alles so gut choreografiert, dass er eher über den Asphalt fliegt. Und deswegen mochte ich ihn wirklich auch in dieser tänzerischen Rolle am meisten. Also weder der Gesang noch das Schauspiel war das, was bei mir rausgestochen ist, sondern bei ihm rausgestochen ist, sondern dieses, wie er sich einfach durch Räume bewegt und dann, wenn wir in diesen Hinterhof gehen, wo es dann zu Tonight kommt, diese große Begegnung mit Maria, der große Liebessong und wie er sich da langsam die Feuerleiter hochbewegt, da habe ich schon irgendwie gestaunt und da hat auch alles Klick gemacht, warum Spielberg ihn gecastet hat und er wirkt auch manchmal, als ist er so ein junger Harrison Ford oder so. Also er bringt so ein paar Vibes mit, wo ich das Gefühl habe, dieses große Versprechen Ansel Elgort, was da irgendwo im Hintergrund rumschwingt, das hat er noch nie wirklich für mich in einem Film eingelöst, aber West Side Story ist schon etwas, wo er mich überrascht hat und dann habe ich mich zurückgelehnt. Er ist aber definitiv nicht, also wenn ich jetzt die Leute ranken müsste, und das will ich eigentlich auf keinen Fall tun, würde er nicht auf den vorderen Plätzen auftauchen. Da war hier Anita de Bose oder natürlich Rachel Zegler. Also ich finde sie fantastisch. Ich muss auch gestehen, ich verfolge sie jetzt schon länger. Eigentlich seit ihr Casting bekannt gegeben wurde, damals kannte ich sie nicht, dachte ich einfach, gut, wenn das die Maria in Spielbergs West Side Story ist, dann ist das einfach jemand, den ich beobachten muss. Und in den letzten 2 Jahren habe ich da wirklich so einen aufsteigenden Star kennengelernt und ganz faszinierend zu beobachten, wie sie da reinkommt, wie sie auch irgendwie dieses Dasein für sich neu und selbst definiert. Und jetzt geht ja ihre Karriere gerade komplett ab, obwohl sie noch keinen Mensch gesehen hat. Und das finde ich super spannend, dass sie auf dem Weg zu Shazam ins DC-Universum ist, irgendwie Snow White für Disney spielt und jetzt erst dieser und einfach ihr Kinodebüt unter der Regie von Steven Spielberg stattfindet. Und dann ist sie nicht jemand, der irgendwie hochgepitcht wird oder jemand, der da reingedrückt wird oder jemand, wo ein Star konstruiert wird, sondern jemand, der das von sich selbst aus ist. Und dann schaust du ihre ganzen Videos an, wie sie singt, wie sie in der Theater-Szene, Broadway und allem drin steckt. Und das ist halt wirklich von vorne bis hinten ein Pro einfach. Und das finde ich wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ich saß auch ein bisschen nervös da im Kino und dachte, Gott, vielleicht ist diese Vorfreude, die jetzt seit 2 Jahren auf diesen Film gewachsen ist, vielleicht zerplatzt das alles gerade auch einfach nur wie ein Traum. Und da war ich einfach begeistert, dass das wirklich jedes Versprechen eingelöst wurde. Was sie als Hauptdarstellerin in diesem Film angeht, überstrahlt sie da für mich wirklich alles.
Sie fand ich auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ich gebe zwar auch dir recht, Julius, manchmal so vom Gesang her dachte ich auch so, okay, krass. Aber dafür, dass das halt wirklich auch so ihre erste Rolle ist, so dann unter fucking Steven Spielberg, so, das ist halt schon. Also ich meine, kannst du dir schon auch ein bisschen was drauf einbilden, denn als Schauspielerin, wenn du halt wirklich kommst, so, meine erste Rolle? Ja, hier.
Sie hat die Maria aber auch schon mal gespielt in einem Musical vor längerer Zeit. Okay. Also, aber ich glaube, das kommt dir zugute, dass sie wirklich tief in der Theaterszene verankert ist und der ganze West Side Story Cast hat ja, du hast ja noch so Leute hier wie Officer Krupke, also hier gespielt von Brian Darcy James, der ja auch hauptsächlich aus Musicals bekannt ist, wobei der macht eigentlich auch sehr viel Film
macht auf Fernsehen. Film,
macht eigentlich alles. Ja. Und dann ist er ausgerechnet in West Side Story und hat keinen Song.
Nee, das, also wie gesagt, also auch von den anderen, wen ich auch sehr, sehr toll fand, war hier der Riff-Darsteller
Mike Feist,
wo ich dachte so, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich habe immer gedacht, so, okay, würde ich einen Peter Pan-Film machen, du wärst mein Peter Pan. Ich weiß auch nicht.
Stimmt, ja.
Ich weiß auch nicht, woher das ist. Aber so die ganze Zeit, so, weil er hat so, er wirkt schon etwas älter, aber hat trotzdem noch so ein sehr jungenhaftes Gesicht irgendwie. Und ich fand ihn auch unglaublich gut, weil er halt auch so dieses Physikalische einfach so für diese Rolle hatte, so weil er dann da durch die Sets tanzt und so. Und dann gleichzeitig merkst du auch, ja, da ist halt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das halt auch eine gute Präsenz ist, wo du sagst, ja, das ist mein Anführer, dem folge ich jetzt irgendwie. Genauso aber auch Bernardo in diesem Film, fantastisch. Und was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand irgendwo, war, dass dieser Film, ja, das Spanische so krass organisch in diesen Film mit einbringt und die ja teilweise wirklich auch Dialoge auf Spanisch führen, ohne dass zumindest, also wir können jetzt halt auch nur von uns reden, wir haben den Film in der Originalversion gesehen, ich weiß nicht, wie das denn in der deutschen Synchro gelöst wird, aber im Original auf jeden Fall siehst du diese Dialoge dann halt auch ohne Untertitel oder irgendwie sowas. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Spanisch kannst oder irgendwie so, dann sitzt du da und könntest denken so, ich verpasse jetzt alles. Aber nicht, also ich fand es sogar sehr, sehr cool, dass Spielberg wirklich diesen Schritt wagt zu sagen, okay, dann lass die halt jetzt mal kurz 2 Minuten lang Spanisch quatschen. die Zuschauer werden trotzdem verstehen, worum es geht. Ja. Einfach weil du natürlich in dem Kontext gerade bist und die Situation verstehst und die Szenerie verstehst. Das fand ich wahnsinnig cool.
Ja, vor allem wahnsinnig auch richtig gut und richtig elegant gelöst, dass halt eben A, keine Untertitel und jetzt auch B, nicht so ist, dass dann jeder Satz nochmal genau einfach nochmal auf Englisch oder halt auf Deutsch dann in der deutschen Fassung gesagt wird, sondern halt einfach wirklich, man dann halt, dann kommt nochmal später dann noch ein Satz auf, ein Halbsatz auf Englisch oder sowas und dadurch kann man sich dann, selbst wenn man kein Spanisch kann, ich kann zum Glück ein bisschen Spanisch, deswegen habe ich mich darüber auch sehr gefreut, versteht man dann eigentlich, so wie du gerade meinst, man versteht halt einfach wirklich, worum es in den Gesprächen geht und das fand ich echt wahnsinnig spannend, sowas, so Sprache im Film ist sowas, also ein kleines Steckenpferd von mir, deswegen habe ich das auch sehr genossen tatsächlich.
Auch so klanglich hatte ich das Gefühl, die Lieder gehen einfach weiter, so du hast den Wechsel zwischen Englisch und Spanisch, dann die Untertitel fehlen, ich kann kein Spanisch, habe mich aber auch überhaupt nicht abgefühlt, ich finde, das ist ein unglaublich intuitiver Film, also genauso so direkt wie die Eröffnungssequenz, die ganz viele Informationen vermittelt, ist halt Spielberg nicht nur in den großen Musical-Sequenzen, wo klar ist, da kann man als Regisseur irgendwie zeigen, was man drauf hat, sondern eben auch in sowas Unscheinbaren wie im Dialog, die sind von Spielberg so gut inszeniert, dass die Bilder dir einfach miterzählen, was du vielleicht in der Sprache nicht verstehst, aber dann hast du im Endeffekt auch noch die Schauspieler, du hast die Betonung, wie sie Sätze raushauen und das fand ich auch sehr gut, was du gesagt hast, dass es nicht irgendwie diese Ausrede genommen wird, wir sagen es erst auf Spanisch und dann im Endeffekt nochmal das Gleiche auf Englisch. Ich glaube, das wäre sehr faul gewesen und ich glaube, da wäre auch Toni Kaschner ist ja hier der Drehbuchautor. Ja. Der hat ja ein paar der besten Spielberg-Drehbücher hier mit München und Lincoln und so. Ich glaube, das ist immer der, den er sich holt, wenn er weiß, okay, ich will jetzt einen Stoff machen. Der muss von vorne bis hinten sitzen und ich glaube, Toni Kaschner hat da sehr viel Selbstvertrauen in sein Können als Autor und denkt dann eben sowas mit Figuren, Hintergründen, Klang der Sprache und so weiter. Das geht sehr fließend alles ineinander über und ich habe mich auch ertappt, wie ich erst so nach der Hälfte des Films mich gefragt habe, sollten da überhaupt Untertitel sein? Und also so du merkst es gar nicht, du rutscht einfach rein und das ist schon sehr stark, wie das ineinander übergeht.
Ja, und auch weil du gerade die Inszenierung so ein bisschen angesprochen hast, selbst so dialoglastige Szenen sind dann nicht unbedingt so nur so Schuss gegen Schuss, sondern sind so Kamerafahrten, so Drehungen und keine Ahnung was. Also da merkt man halt dann auch wirklich wieder, dass man jemanden hier hat, der wirklich einfach auch einen Film macht und nicht irgendwie was abfotografiert, so in dem Sinne. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir das als Stichwort und gehen wir jetzt mal wirklich über zu dem Kern des Ganzen, nämlich den ganzen Musical-Sequenzen, den einzelnen Songs und der Art und Weise, wie ein Spielberg halt auch hier so Choreografie-Sets und Darsteller dann halt irgendwie in seinen Film einbringt. Gibt es so vielleicht so eine, Julius, du meintest America, ne? Aber da wollten wir uns ja ein bisschen
Und ich
habe
widersprechen, nicht, dass ich America schlecht fände, ganz im Gegenteil. Das ist ein wahnsinnig, ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar auch einer der, auf jeden Fall der catchigste und irgendwie, der auch so neben I Feel Pretty und sowas halt eben auch einfach wahnsinnig gut mitsingbar ist und so immer wieder Ohrwurm-Qualitäten beweist. Aber für mich ist das absolute Highlight auf jeden Fall Mambo gewesen, also die große Tanz, der Tanzbattle bei diesem Jugendtreffen, das ist ein unfassbar geile Szene, wirklich. Ja. Also wirklich, ich hatte richtig Gänsehaut dabei, was ich normalerweise bei Musical-Szenen wirklich nie habe, aber es ist eine mega geile Nummer halt einfach auch. Und wie Spielberg das inszeniert, das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Also, und das ist tatsächlich auch einer von den Punkten, wie ich einleitend schon meinte, wo ich so die Unterschiede zum Alten mir halt wirklich echt in die Augen gestochen sind. Jetzt, nachdem ich diese Szene mir dann nochmal angeschaut habe bei YouTube, im Original ist es halt so, man sieht da halt eben die beiden, Maria und Toni, die stehen halt da in dem Saal rum und sehen sich irgendwie und dann wird es mit so einem komischen Filter gemacht, dass die so ausgewaschen werden. Und das ist halt irgendwie so, okay, man versteht, was gemeint ist damit, aber es ist halt nicht besonders elegant gelöst. Und Spielberg macht das wirklich mit es ist so eine Freude, diesem Großmeister zuzuschauen in diesem Film. Wird halt einfach wirklich, es ist unfassbar, alles um dich herum bewegt dich die ganze Zeit. Es zischt ständig irgendjemand im Vordergrund oder im Hintergrund durchs Bild. Und trotzdem ist es einfach so perfekt inszeniert und choreografiert, dass man die Leute stehen genau richtig im Bild. Man hat du siehst jederzeit sofort, wie dieser Blickkontakt, der wird trotzdem gehalten, auch wenn sich die Kameraperspektive ändert und sowas, ist einfach unfassbar gut. Und dann, wie der drumherum dann dieses Tanzduell inszeniert ist und mit Bewegungen und mit den verschiedenen Farben, das ist sowas, was so elegant gelöst ist, wo halt einfach die Jets haben alle so Blautöne an und die Sharks haben alle so Rottöne an, aber es ist nicht so, dass die einen halt knallblau und die anderen knallrot tragen, sondern es ist halt so, man merkt es auch erst beim zweiten oder dritten Blick, so, ach Moment, die haben ja alle blau an, ach Moment, die haben alle rot an und das macht halt auch einfach so diesen Unterschied dann auch auf so einer optischen Ebene nochmal ganz deutlich, also wirklich unfassbar gut.
Ja, ich finde die, also ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden, welche ich davon besser finde, weil sie wirklich beide fantastisch sind, also dieses Tanzbattle da in quasi ja in dieser Turnhalle ist fantastisch. Ich mag die Amerika-Nummer hier tatsächlich irgendwie noch mal mehr, weil Spielberg hier jetzt tatsächlich auch den Raum ausnutzt und das ja wirklich zu so einer kleinen Odyssee machen lässt. Das fängt ja an mit diesem Streit zwischen Anita und Bernardo. So, sie ist ja so pro Amerika und er lieber wäre ich wieder in Puerto Rico und so. Darauf baut ja dann so langsam dieser Song auf. Und wie das quasi aus ihrer Wohnung ins Treppenhaus, runter auf die Straße, dann durch die einzelnen Wege da geht und so, da und dann irgendwie am Ende auf dieser Kreuzung endet und alle mit rein, wenn dann auch auf einmal noch so kleine Kinder mit dazukommen, das war so wirklich so Bombast pur. Aber was ich auch sagen muss, eine meiner Lieblingssequenzen schon im alten Film ist ja tatsächlich dieses G. Officer Kropke gewesen. Und da, wo sie ja so ein bisschen versuchen, sich quasi selbst herauszureden, so, ja, wir haben eine Social Disease und sowas alles. Und das findet ja, im Original findet es ja vor Docs Laden statt, irgendwie einfach nur so auf der Straße. Und hier ist es ja tatsächlich in so einem Polizeirevier, wo das Polizeirevier danach aussieht, als wenn ein Tornado durchgefegt wäre. Und auch die Sequenz, weil die ist halt nochmal so auch so schauspielerisch verspielt und verlangt ja auch nochmal so ein bisschen, dass die Jet-Darsteller dann halt wirklich auch nochmal von ihrer Rolle in eine andere Rolle schlüpfen, weil sie halt den Social Worker spielen, den Judge und so. Die fand ich auch hier so, weil es halt dann auch nur in diesem einen Raum passiert, fantastisch.
Ja, ja. Und ich glaube, die für mich noch im Gegensatz zu dem alten Film noch mehr auch rausgeragt ist und wo ich vor allem auch das mit diesem statisch meinte, ist tatsächlich die Tonight-Nummer, also wo die große Balkonszene aus Romeo und Julia gibt es ja da auch. Und das ist wirklich so, wo ich mir das gestern nochmal angeschaut habe, ich dachte, es ist wirklich verschenktes Potenzial. Die stehen dann im Endeffekt wirklich die meiste Zeit, stehen sie so und halten sich im Arm, so quasi so, als würden sie irgendwie so tanzen miteinander und singen halt so in die Luft. So, der eine guckt ein bisschen nach links, der andere guckt ein bisschen nach rechts. Und bei Spielberg ist das einfach unfassbar. Es ist ständig Kamera in Bewegung, ständig die Leute in Bewegung. Sie versuchen irgendwie zueinander zu kommen. Und dann ist irgendwie so ein Gitter dazwischen und dann klettert er hier hoch und dann klettert er da hoch. Und irgendwie, das ist eine viel, viel, viel größere Dynamik einfach. Mhm. Und trotzdem schaffen sie es dann eben dabei, dass so diese Chemie zwischen den beiden und diese Liebe auf den ersten Blick halt einfach unfassbar deutlich wird die ganze Zeit.
Ich glaube, wenn ich den ganzen Film nehme, ist das auch meine Lieblingsszene. Und witzigerweise glaube ich, dass Ready Player One die beste Vorbereitung darauf war, weil es gibt auch ganz am Anfang die Szene, wo Ty Sheridan sein riesengroßes, aufeinander gestapeltes Haus aus Containern runter balanciert und er macht das ähnlich tänzerisch und elegant und angenommen, da lägt eine Western Story Nummer drunter. Ich würde es auch sofort abkaufen. Nein, oh Gott, ich will wirklich nicht wählen, welche Version ich besser finde. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Wenn du das als statischer bezeichnest, dann denke ich wiederum an die Eröffnungssequenz bei Robert Wise. Und da denke ich immer, Wahnsinn, das ist, als hätte jemand gerade zum ersten Mal das Tor ins Kino aufgemacht, wie die Leute da raustanzen mit so einem Peng und dann auch diese knalligen Farben. Und da sind ja auch sehr viele Unterschiede. Hier, Sebastian hat vorhin schon das Licht angesprochen, was bei Spielberg Wahnsinn ist. Also dann, wir müssen noch kurz Janusz Kaminski, Kameramann Spielberg, seit über 20 Jahren arbeiten die zusammen. Und wenn du dir sowas anschaust wie diese, ich sage jetzt mal, die klassischen Spielberg-Filme, die du halt in den 70er, 80er, 90er hattest, die haben ja wirklich eine ganz andere Filmsprache, Bildsprache als das, was er jetzt seit den 2000ern entwickelt irgendwie. Da kommt dieser radikale Einschlag mit sowas wie Minority Report. Was rückblickend finde ich das Wahnsinn, dass das ein Film war, der in dieser Ästhetik ins Kino kam. Der ist so befremdlich in seinen kalten Farben und dieses Kalte trägt sich jetzt irgendwie durch all diese Filme durch. Du hast dann War of the Worlds und jetzt gerade zuletzt The Post und Bridge of Spies sind, glaube ich, so die ersten Referenzfilme, die ich für die visuelle Sprache in West Side Story heranziehen würde. Und ich finde das irgendwie atemberaubend, wie er das, was in der 61er-Version große Farben ist, die du hast das Gefühl, du könntest reinlangen und könntest dir was von diesem Bombast rausholen. Und bei Spielberg flimmert das alles mehr, pulsiert das mehr. Und ich glaube, dadurch wirkt der Film insgesamt elektrisierender auf ein Stück. Und eben auch, weil er mit der Kamera Dinge machen kann, die, glaube ich, früher deutlich komplexer umzusetzen gewesen sind. Also der wirbelt da durch. Und da ist dann natürlich auch die America-Szene. Ich liebe die America-Szene auf den Dächern. Dieser violette Schleier, die Dämmerung und dann dieser Song, der so zerreißend ist. Also deswegen ist das für mich auch die stärkere Szene im Vergleich zu dem Tanzsaal. Weil der Tanzsaal, weiß nicht, der ist mir oder nein, der ist, also er ist nicht schlecht, aber weiß nicht, bei America, da geht's um viel mehr. Da zerschellen die Träume wirklich in einer Strophe so. Auf der einen Seite, was ist möglich? Auf der anderen Seite, was haben wir alles Schreckliches erfahren? Und dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong zwischen Gedanken und dann bist du 61, stehst auf dem Dach irgendwie abgeschottet, aber du kannst dieses ganze New York anschauen und das hat eine Melancholie, ich weiß nicht, da zerreißt mich jedes Mal und dann hast du wieder den Song, der so munter ist und dich eigentlich mitreißt, also ein ähnlicher Widerspruch wie am Anfang, wo die Chats die Straßen erobern und eigentlich super toxisch da unterwegs sind, aber so leichtfüßig machen, dass du dich fast anschließen willst, dass du verstehst, boah, cool, also dieser Riff und da muss ich auch nochmal sagen, ich glaube, Riff ist die Figur, die im Original, im Gegensatz zum 61er am meisten irgendwie an Charakter gewinnt, also der Mike Feist spielt das so gut, da hat er mich fast in einem Moment mitgehabt in seinem Denken, was ja auch ein bisschen fehlgeleitet ist, also dass er ja auch nur diesen einen Weg kennt, er ist dieser Halbstarke, der dann die Waffe will und eigentlich gar nicht weiß, wie er damit schießt, was für Munition er braucht, aber in ihm ist der Drang, er muss sich da was zurückholen, weil er glaubt, das wurde ihm genommen und gar nicht auf die Idee kommt, dass er da was anders glauben könnte. Und was ich jetzt, um nochmal schnell zurück den Bogen zur America-Szene zu machen, bei Spielberg hingegen lieb ist, dass die Menschen auf die Straßen gehen, in der Stadt sind, in diese Umgebung, Leute gucken und das baut sich auf, wird größer, also nicht dieses Abgelegene von, na gut, die Puerto Ricaner sind eh nur auf dem Dach und träumen da halt und damit ist die Geschichte erledigt, sondern sie kommen mit ihren Farben, mit ihrem Kostüm, mit ihren Tänzen, also mit ihrer eigenen Identität da rein und das ist einfach wunderschön und dann muss ich sagen, kommuniziert der Film sehr toll mit dem auch dieses Jahr erschienenen In the Heights, ich weiß nicht, ob wir den gesehen
habe. Leider nicht, nee, noch nicht geschafft.
Das ist ein Musical von Lin-Manuel Miranda, also hier der Hamilton.
Mastermind.
Genau, ich habe überlegt, ob ich es sagen kann und habe es mir nicht getraut. Darf ja, also man muss schon sagen, Mastermind. Von John M. Chu inszeniert und da gibt es zum Beispiel eine Szene, also generell In the Heights ist ja fast schon eine moderne Adaption auch irgendwie von den Grundthemen, die in West Side Story stecken und da gibt es eine Szene, die baut sich auch wunderschön auf. Die fängt in einem kleinen Laden an und endet mit einer Massenszene in einem riesengroßen Swimmingpool und zwischendrin hast du auch den Weg, der dich so durch die Stadt führt und auch so ein bisschen der Traum. Der Traum ist in dem Fall, was ist, wenn du im Lotto, keine Ahnung, deine so und so viel $1000 gewinnst. Was würdest du damit tun? Und also ich habe In the Heights dieses Jahr sehr oft gesehen, muss ich verstehen. Das ist ein Film, der mir sehr ins Herz gewachsen ist, obwohl ich davor gar keine Berührungspunkte mit dem Musical hatte. Und irgendwo hat mich dieser Film schon innerlich auf das jetzt vorbereitet, was Spielberg dann in Perfektion irgendwie ausgeführt hat.
Ich musste jetzt gerade daran denken, ich weiß gar nicht, was das jetzt war, was mir da den Gedankenanschluss gegeben hat, aber was mir aufgefallen ist, was ich mir aufgeschrieben habe und was ich auch sehr nett fand, es gibt vor allem in den ersten, wo der Ton halt noch lockerer ist und so, da gibt es immer wieder auch so kleine Gags in den Musical-Nummern und das finde ich wirklich echt eine gute Idee. Es gibt ja diese Maria-Nummer, wo nachdem sich also Toni und Maria kennengelernt haben und er dann halt so quasi verliebt und in Gedanken verloren durch die nächtige Stadt und er fängt dann halt irgendwie an zu singen und dann läuft an einer Stelle irgendwie so ein Hausmeister durchs Bild irgendwie so, was ist denn mit dir, was stimmt denn mit dir nicht oder sowas. Oder dann halt eben bei dir die Officer Krupke-Nummer, wo dann halt es wird so ein bisschen angehört, dass es wahrscheinlich eine Prostituierte oder sowas ist, die halt eben auch auf der Wache gerade auf ihr Verhör wartet und die schließt sich dann irgendwann selber ins Gefängnis ein, weil sie mit diesen jungen Randale-Typen da nichts zu tun haben will. Und es sind immer wieder so kleine, lettende, visuelle Sidegags, die da irgendwie eingestreut werden. Das fand ich echt auch charmant.
Und ich finde, New York wird hier halt wirklich auch nochmal mehr so ein Charakter einfach, weil so ein Spielberg halt wirklich, wie Matthias ja schon meinte, so in die Straßen geht so und die sind halt alle belebt und wir haben halt auch so unterschiedliche Set Pieces einfach. Ich mag auch diesen Kampf zwischen Riff und Tony da um die Waffe, das dann auf so einem zerlöcherten alten Holzboden da irgendwie spielt und so, wo dann auch nochmal so wirklich so ein bisschen so Action reinkommt. So, oh, fallen sie da ins Loch oder nicht so? Und da sind gerade in diesen Musical-Nummern steckt dann da wirklich so viel Verspieltheit und einfach auch dieses Wissen von Regisseur und Kameramann und allen drumherum, so wie man sowas einsetzt, wie man hier mit Schnitten spielt und wie man mit Kamerabewegungen spielt. Also da wird dieser Film für mich persönlich auch, und dann sind wir wieder auch so ein bisschen bei diesem statischen, biederen Film, wird der für mich persönlich einfach noch so viel belebter und fühlt sich wirklich schon fast wie so ein MTV, gut gemachter MTV Music Clip an, so, weil wow, so die berauschenden Farben und Kamerafahrten und keine Ahnung was. Also da war ich auch tatsächlich sehr, sehr begeistert eigentlich, wie er das umgesetzt
hat. Wobei ich sagen muss, so toll diese Nummern für sich genommen auch waren, es gab mir in der zweiten Hälfte dann vielleicht doch ein, zwei zu viel. Also ich weiß nicht, das sind, ich glaube, weißt du bestimmt besser, ich glaube, es sind ja auch alles Nummern, die auch im Original sind, ne? Ich glaube, den Song, den Rita Moreno singt, das ist dann wahrscheinlich eine neue Komposition, weil es gibt ja bei diesen immer, damit man sich dafür einen Oscar nominieren lassen kann.
Also ja keine völlig neue Komposition.
Ist auch nicht, ja? Achso, okay.
Aber natürlich singt sie das nicht im Original. Na, was ich so von Veränderungen am interessantesten fand, war, du hast ja irgendwie diesen Höhepunkt, auf den alles hinausläuft, den Kampf, der im Original in der, was ist das, so eine Unterführung von so einer keine Ahnung, Straße, Brücke, stattfindet. Und jetzt hier in dieser Halle. Und danach kommt jetzt bei Spielberg dieses I Feel Pretty, was in einem anderen Film davor kommt. Und das ist mir im Kino aufgefallen. Das war so ein, also ich finde, dass der neue West Side Story, dass sich da viele Gedanken gemacht wird, wie reihen wir Dinge aneinander, welche Figuren stehen jetzt wirklich im Raum. Da gibt es ja auch so ein paar Variationen gegen den anderen Film. Aber das war irgendwie so ein Cut, den konnte ich echt nicht nachvollziehen. Also ich finde es schöner, wenn dieses leichte I Feel Pretty vor dem richtig dramatischen, großen ersten Mord irgendwie kommt. Und ich weiß nicht, also da hat er ja auch so einen ziemlich harten Schnitt, wo das Bild komplett schwarz ausblendet und dann bist du in diesem Kaufhaus und dum, 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 da, 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 da. Und ich weiß nicht, also so, da bin ich in irgendwas reingefallen und sehr schwer wieder rausgekrochen, und ich glaube, da muss ich den Film auch nochmal ein zweites Mal einfach schauen, um zu gucken, wie das wirkt.
Das ging mir aber auch so, dadurch, dass ich das Original ja am Wochenende nochmal geguckt hatte, diese ganze Zeit, komm, der hat jetzt nicht einfach Pretty rausgestrichen. So, das kann doch nicht sein. So Moment. Und dann kommt auf einmal so dieser Song danach, und ich muss, wie gesagt, anfangs war ich halt verwirrt, weil ich dachte, sie haben diesen Song rausgenommen. Ich finde aber, ist eigentlich ziemlich clever von Spielberg zu sagen, ich setze den danach. Weil es irgendwie noch mal so, wir sehen quasi schon, dass ihre schöne Welt, die sie sich irgendwie ausgemalt hat mit Toni und so, schon zerstört ist. Und sie weiß davon aber noch nichts. Mhm. Und deswegen finde ich es hier fast noch krasser, dass sie denn in diesem Kaufhaus da mit den ganzen Frauen, mit denen sie da irgendwie putzen muss und so, in diese Nummer einsteigt. Und das endet ja dann auch mit diesem so, ja, dein Bruder ist tot.
Ja.
Und das fand ich tatsächlich erzählerisch noch mal so viel, es hat mich noch viel mehr getroffen in diesem Fall, weil es halt dann doch irgendwie von der Chronologie her umgestellt wurde, dass ich sagen muss, ich finde die Entscheidung sogar richtig gut, das in diesem Fall halt genau so zu machen.
Also ich mag deine Interpretation jetzt sehr gerne. Also das merke ich, das hatte ich neulich erst bei The Last Duel, habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten, das ist total off-topic, aber wo ich einfach gemerkt habe, dass die Dinge, die ich bei der ersten Sichtung irgendwie kritisiert habe, und er hat dann gesagt, naja, aber vielleicht kommt es genau darauf an, dass das den Film irgendwie dann für dich elevated. Und deswegen bin ich da jetzt auch super gespannt, wenn ich den das zweite Mal schaue. Und jetzt werde ich West Side Story definitiv mit dem im Kopf gucken und denke mir einfach nur, Spielberg, warum bist du so grausam und lässt uns eines der lebendigsten, irgendwie beschwingtesten Stücke da erleben, aber mit dem Wissen, dass die Welt schon in Ruin liegt, wobei sie liegt seit der ersten Szene.
Klar, aber total, hier ist es halt noch mal mehr, so, weil sie der trotzdem immer noch irgendwie diesen Glauben halt so als frisch Verliebte hat, so, ja, jetzt gehe ich mit Toni und dann wird irgendwie alles gut. Und das fand ich halt echt fantastisch.
Und übrigens, damit ich nicht immer nur negative Sachen über den alten Film sage, die I Feel Pretty Nummer finde ich im Original übrigens echt richtig gut. Vor allem ist es, der macht halt einfach wirklich richtig Laune. Das ist so ein richtiger, also das ist einfach so eine kleine Nummer, und da merkt man auch, dass, wie heißt jetzt nochmal die Hauptdarstellerin? Ich hab's schon wieder vergessen.
Natalie Wood.
Natalie Wood, die hat halt einfach richtig Spaß in dem, und das ist auch tatsächlich so einer, wo er auch wirklich viel mit verschiedenen, also der wird die wirklich auch die ganze, das spielt in so einer, weiß nicht, in so einer Kammer oder sowas, aber es wird halt wirklich der komplette Raum wird halt ausgenutzt. Sie geht dann hinten auf so eine Bühne rauf und da wird mit dem Spiegel gearbeitet und so. Sie bewegt sich einfach unglaublich viel, und das finde ich wirklich einfach eine unglaublich catchige Nummer. Und halt, hat halt natürlich nicht die düstere Note jetzt in dem neuen, aber es ist, glaube ich, halt einfach so eine dramaturgische Entscheidung, die man halt eben so oder so fällen kann.
Ja, dann ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Und da Matthias Gast hier ist, darfst du den Anfang machen. Du musst dich aber natürlich an die Fünf-Sterne halten und eine Wertung von 1 bis 5 Sternen hier abgeben. Und halt, wie gesagt, nochmal einfach kurzes Fazit, 1-2 Sätze. Wie fandest du den Film?
Ich fand ihn wirklich sehr gut. Ich will jetzt nicht vergleichen, welche Version besser ist, weil das sehr schwer ist, weil die eine eben seit Jahren in mir wächst und die andere habe ich jetzt einmal gesehen, aber ich bin wirklich weggeblasen gewesen. Also das Gefühl, was ihr auch schon beschrieben habt, er kommt da einfach rein in diesem Film. Alles dreht sich, es ist furios, es gibt ganz viel zu entdecken. Also ich liebe, wie dieser Film aussieht, wie er in Szene gesetzt ist und, keine Ahnung, die Leute, die mitspielen, sind sehr viele tolle Performances einfach drin zu entdecken, und deswegen, jetzt muss ich umrechnen, 4,5 von 5, kann ich das geben?
Ja. Dann würde ich das 9 von 10.
Yes,
genau. Ja, sehr gut, okay.
Also ich würde nur 4 von 5 Sternen geben. Ich habe ja, glaube ich, auch am Anfang schon mal durchschimmern lassen, dass ich normalerweise kein großer Fan von Musicals bin. Unter diesen Umständen sind 4 von 5, glaube ich, fast absolut atemberaubende Wertung für mich, für die Musical. Also ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass mir dieser Film so viel Spaß macht. Und es ist einfach wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, es ist die meiste Zeit, nein, eigentlich ist es die ganze Zeit über eine riesige Freude, diesem großartigen Regisseur halt eben bei der Arbeit zu schauen und wie er wirklich aus jeder Szene das absolute Maximum raus inszeniert und halt wirklich in keiner Sekunde irgendwie das mit einer schnellen, runtergekurbelten Lösung irgendwie einen guten Gedanken oder einen guten Einfall oder irgendwas hat. Und selbst wenn dann in der zweiten Hälfte sich das ein bisschen zieht, und es mir lieber gewesen wäre, wenn es dann halt irgendwie schneller auf den wirklich, und ist mir wirklich auch richtig ans Herz gegangen, der Schluss dann wieder. Und selbst wenn er dann halt in der zweiten Hälfte oder so vor dem Finale nochmal so ein klein bisschen durchgegangen hat, war es trotzdem eine absolut tolle Kinoerfahrung.
Ich gebe auch 4 von 5. Das ist, wie gesagt, auch ich kann mich da Julius anschließen, ich bin ja auch nicht so der größte Musical-Fan. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Matthias heute hier war, der ja wirklich sehr auch für das Original brennt. Ich hatte tatsächlich, und ich weiß, vielleicht liegt es auch mehr an der Story an sich, ich finde beide Filme ein bisschen zu lang tatsächlich. Also das ist das, was mich dann immer so ein bisschen rausgezogen hat, weil die Musical-Nummern bei Spielberg fantastisch. Und ich finde, da bin ich jetzt auch mal so dreist und sage, da kommt der 61er-Film nicht ran. So sehr ich den auch mag, aber das ist für mich so, wo ich mir sage, ich will es halt, glaube ich, einfach noch viel größer und bombastischer so haben. Deswegen hat das Spielberg, was so dieses, was die ganzen Musical-Nummern angeht, für mich persönlich klar gewonnen. Wenn es dann halt so in die Story an sich so reingeht, finde ich, muss ich Julius zustimmen, das hätte man vielleicht irgendwo ein bisschen straffen können, um es halt erzählerischer zu machen. Wir reden hier auch von einem Film, der 2 Stunden 40 Minuten etwa lang ist. Das ist halt auch eine ordentliche Hausnummer. Ich glaube, jeder, und ihr habt ja Matthias hier auch gehört, jeder, der Musicals liebt, der halt auch einfach gute Filme liebt, der wird hier auf jeden Fall was Fantastisches bekommen. Ja,
und auch alle, die keine Musicals
mehr haben. Ja, klar. Ne? Und es ist halt wirklich was für die Augen, für die Ohren, fürs Herz irgendwie, es ist wirklich alles dabei, und es ist halt so ein Spielberg, der einfach auch so ein bisschen alte Hollywood-Nostalgie wieder aufleben lässt, und das ist so ein Film, wenn ihr ihn das erste Mal guckt, dann sollte das wirklich im Kino sein, ja. Weil allein von den Farben, von der Musik her, ist das ein Film, der ist fürs Kino gemacht. So, Punkt. Damit sind wir am Ende angekommen. Matthias, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du endlich mal wieder hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Julius, auch schön, dass du den Weg wieder auf dich genommen hast,
klar, ins
Studio zu kommen. Wir sehen uns ja auch schon bald wieder, ne?
Ja.
Wir reden auf jeden Fall noch über das, was 2022 kommt. Und ich hoffe, dass du ja auch dabei bist, wenn wir hier dann irgendwann endlich mal über Spider-Man No Way Home sprechen. Ja,
bestimmt, bestimmt.
Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Und ich kriege jetzt schon wahnsinnig viele Nachrichten über Instagram, weil Spotify ja jetzt wieder die ganzen Jahrescharts irgendwie loslässt, was die User halt irgendwie gehört haben. Und ich kriege ganz viele, dass wir immer irgendwo zumindest in den Top 3 oder Top 5 der Podcasts von den Leuten da draußen mit dabei sind. Das freut mich wahnsinnig, dass wir euch dann hier doch mit dem, was wir hier tun, so viel Freude bringen können. Deswegen danke, danke, danke. Lob, Kritik, Anmerkungen könnt ihr wie immer an leinwandliebe@filmstarts.de schicken und damit verabschiede ich auch mich. Ihr habt ganz viel Spaß im Kino, geht West Side Story gucken, guckt auch den alten Film nochmal, der lohnt sich auf jeden Fall auch. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.